Einen wunderschönen guten Morgen Ihnen allen. Ich freue mich, mit Ihnen hier diesen wunderschönen Tag mit zu erleben. Ich fühle mich schon sehr zu Hause hier. Meine Berufsgruppe hat hier doch schon eine enorme Würdigung erfahren. Herr Bauer, ich weiß nicht, ob er noch da ist. Wir sind Kollegen, ich bin Pastor. Das ist auch lateinisch, heißt Hirte. Und da lassen sich ganz viele Bezüge herstellen. Dass die neutestamentliche Gemeinde ihr Führungspersonal mit dem Begriff des Pastors versieht, sagt ja sehr viel über das Wesen der Gemeinde aus. Und wir sind Schafe, wir sind Herdentiere und wir brauchen Hirten, die uns führen. Psalm 23 ist ja der bekannteste, der berühmteste Psalm schlechthin. Der wird bis heute, und es ist auch gut so, im Rallye-Unterricht auswendig gelernt. Und viele Menschen, ob sie jetzt glauben oder nicht, haben diesen Psalm tief verinnerlicht. Die Rallye-Lehrerin meiner Tochter, die hat mal erzählt, was sie für Erfahrungen mit diesem Psalm gemacht hat, wie der sogar von ihren Grundschülern kreativ umgesetzt wurde. Es ging im Rallye-Unterricht überhaupt nicht um Psalm 23, es geht um Jona. Und in der Klassenarbeit, dritte Klasse, schreibt eine Drittklässlerin in dieser Klassenarbeit, was sie zu Jona denkt. Und ob ich schon wandelte im finstern Wal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ich weiß nicht, ob Jona Psalm 23 kannte, aber es passt, wir merken, es passt für alle Ebenen des Lebens, ob im Wal oder im Tal oder sonst wo. Psalm 23 ist für alle Lebenslagen gut. Psalm 23 wird ja von zwei Bildern dominiert. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Im Vordergrund dominant und auch an diesem Vormittag natürlich im Mittelpunkt das Bild vom Hirten, der gute Hirte. Der Herr ist mein Hirte. In der zweiten Hälfte dieses Psalms wechselt das Bild. In der Regel bereitet der Hirte keinen Tisch. Und in der Regel schenkt der Hirte seinen Schafen auch nicht voll ein, der führt sie zum frischen Wasser. Nein, in der zweiten Hälfte dieses Bildes geht es um den Wirt. Teil 1, der gute Hirt. Teil 2, wohl die Männer auch ansprechen, der gute Wirt, der hier im Mittelpunkt steht. Und in diesem Psalm, da spiegelt sich sehr viel, natürlich auch über unsere Identität. Und ich habe drei Punkte und der erste, der soll zunächst mal darum gehen, was sagt dieser Psalm über uns aus? Und das will ich überschreiben mit diesem Satz, wir sind führungsbedürftige Menschen. Wir sind führungsbedürftige Menschen. Dieses Bild vom guten Hirten bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wir die Rolle von Schafen haben. Der Herr Bauer hat es schon eindrücklich auf den Punkt gebracht. Schafe sind Herdentiere. Wir sind Schafe einer Herde. Wir sind Schafe, die einen Hirten haben und die diesen Hirten auch brauchen. Und wenn wir uns auf eigene Sohlen auf den Weg in die Unabhängigkeit vom Hirten machen, dann gehen wir verloren. Herr Bauer sagte vorher, Schafe sind relativ orientierungslos. Was heißt das für uns, wenn Gott uns als Schafe bezeichnet? Scharf zu sein ist, um es mal ganz, ganz vorsichtig zu sagen, nicht gerade ein attraktives Rollenprofil im 21. Jahrhundert. Wenn Sie Ihrem Chef sagen, dass Ihre Lieblingsrolle die eines Schafes ist, dann wird es ihn nicht ermutigen, Sie zu befördern. Spricht auch nicht unbedingt für eine Gehaltserhöhung. Wir würden diese Rolle auch nicht unbedingt als das Ziel unseres Lebens und schon gar nicht als kompatibel mit dem gängigen Zeitgeist beschreiben, der die Individualität geradezu vergötzt. Wir haben andere Ideale als die Schafexistenz und uns werden auch jeden Tag ganz andere Ideale vor Augen gestellt. Wir lieben in unserer postmodernen westlichen Welt die Individualität. Wir Menschen lieben die ganz einzigartige und unverwechselbare Lebensentwürfe. Wir genießen das übrigens, ob Christen oder Nicht-Christen, wir alle lieben die Individualität und wir rümpfen umgekehrt ein wenig die Nase über die Masse und das Kollektiv. Wir tun uns schwer, wir verstehen es oft nicht, dass es kollektive Gesellschaften gibt, wie in Asien oder in der islamischen Welt, wo die Gemeinschaft, das Ganze, das Kollektiv über dem Individuum steht, über dem Einzelnen. Und entsprechend sind ja auch unsere Helden in der Regel einsame Helden. Wir lassen uns unterhalten von Superman, Batman oder Spider-Man und würden gerne als einsame Helden mit übermenschlichen Kräften immer wieder die Welt retten. Das Individuum wird bei uns verehrt, nicht das Kollektiv. Wir verehren die Sportskanonen, die mit ihrer Extraklasse den Sieg davontragen, egal ob sie auf einem Fußballplatz stehen oder in einem Formel-1-Auto sitzen. Wir verehren die einsamen Spitzen und wir würden gern auch einsame Spitze sein und wundert uns nur manchmal, dass es einsam ist um die einsamen Spitzen. Letztes Jahr starb Helmut Kohl. Ganz offen gesagt, bei aller Hochachtung, großen Hochachtung vor seinem Lebenswerk, so wollte ich nicht sterben. Der Mann war einsame Spitze und am Ende nur noch einsam. Und das ist das Schicksal der Individualität in unserer Welt, dass man sehr schnell einsam wird, wenn man gern den Individualismus haben möchte. Und nun begegnen wir diesem Psalm und Sie spüren die Herausforderung in diesem Psalm, in diesem Bild. Da haben wir die Rolle eines Schafes, das erstens ein Herdentier ist. Diese ganzen Elemente der Geborgenheit, die bekommen wir nur als Herdentiere. Geborgenheit und Gemeinschaft in einer Gemeinde bedingen sich wechselseitig. Und es ist zweitens ein der Führung bedürftiges Tier. Wie gesagt, Herr Bauer sagte, Schafe sind relativ orientierungslos. Schafe kommen ohne Führung und Leitung nicht nur nicht zum frischen Wasser und auf grüne Aue, sondern sie sind ohne Führung verloren. Psalm 23 sagt, wenn wir das wahre Leben erleben wollen, geht das nur im Rahmen einer Herde und mit einem Hirten. Das ist etwas anderes als ein Coach oder ein Trainer, der einen eine gewisse Zeit lang begleitet, einem ein paar Tricks und Kniffe zeigt, dass man es irgendwann alleine schafft. Nein, wir Menschen sind ein ganzes Leben lang auf diese Hirtenbedürftigkeit angelegt. Wir sind Hirtenbedürftige, wir sind leitungsführungsbedürftige Menschen. An der ganz konkreten Frage, ob ich mich in meinem Leben von einem Hirten leiten und lenken lasse, zeigt sich, ob ich die Botschaft des guten Hirten verstanden habe. Das gilt übrigens auch für Führungspersönlichkeiten, für Menschen mit einem Hirtenamt. Dieser Psalm stammt ja von einer Führungspersönlichkeit, nämlich von König David. Und David merkt das hier auch an, du salbest mein Haupt mit Öl. Sowas konnte nur ein König sagen. Öl war nicht das Shampoo der antiken Welt, das sich jeder drüber gekippt hat. Heute erinnert es immer so ein bisschen an Julio Iglesias oder Silvio Berlusconi, aber man machte das nicht in der antiken Welt. Man hat Könige gesalbt und nur Könige. Das ist hier ein Führungspsalm, der hier uns präsentiert wird. Es spricht ein König, eine Führungspersönlichkeit. Man könnte ja denken, so eine Führungspersönlichkeit, die weiß doch irgendwann, wie es läuft. Der weiß doch irgendwann, wie es geht. Der braucht doch selber keine Führung mehr. Der hat es doch aus Erfahrung einfach drauf. Die Wahrheit ist, dass gerade das Gegenteil der Fall ist. Führungspersönlichkeiten brauchen mehr, nicht weniger Führung als andere Menschen, weil ihre Verantwortung eine größere ist und weil die Gefahr größer ist, abzuheben und in die Irre zu führen, weil man selbst in die Irre geht. Und auch davon kann das Leben Davids uns einiges erzählen. Unser Leben bedarf der Führung und der Leitung. Ohne einen guten Hirten, der uns den Weg weist, gehen wir alle unweigerlich in die Irre. Und das ist keine Frage der Intelligenz oder der Kompetenz, sondern schlicht und ergreifend eine Folge der Sünde. Norwegische Pfarrer müssen in einem Umkreis von 50 Kilometern einen Seelsorger nachweisen, einen Hirten nachweisen, der sie, die Hirten, wiederum führt. Weil man da die tiefe Einsicht gewonnen hat, Führungspersönlichkeiten brauchen Führung. Hirten brauchen Hirten, damit sie selbst nicht irre gehen und wenn sie selbst irre gehen, die ganze Herde in die Irre führen. In der antiken Welt hatten alle römischen Kaiser einen sogenannten Mentor, der das Recht hatte, ihnen ungeschminkt die Wahrheit zu sagen. Wenn so ein römischer Kaiser die Weltmacht über ein Weltreich bekommen hat, dann war das eine unglaubliche Versuchung, diese Macht zu missbrauchen. Und die Geschichte zeigt, sie wurde auch missbraucht. Und deshalb hat man diesen Kaisern, diesen Imperatoren einen Mentor daneben gestellt, der das Recht und die Pflicht hatte, ungeschminkt die Wahrheit zu sagen, wenn so ein Kaiser in der Gefahr stand, abzuheben und die Bodenhaftung zu verlieren. Wer darf denn ihnen, wer darf denn uns ungeschminkt die Wahrheit sagen? Gibt es einen Menschen in Ihrem Leben, der Ihnen ungeschminkt die Wahrheit sagen darf, wenn Sie in die Irre gehen, wenn Sie die Bodenhaftung verlieren? Von wem lassen Sie sich führen? Noch eins, im Alter braucht man nicht weniger Führung. Das ist eines der großen Missverständnisse des Lebens, dass man meint, mit zunehmender Erfahrung bräuchte man weniger Führung. Das Gegenteil ist der Fall. Ob ich grüne Aue, frisches Wasser und rechte Straße finde, oder ob ich einmal selbst zu einem Hirten werde, zu einer Führungspersönlichkeit, das hängt davon ab, ob ich scharf bleibe. Das heißt, ob ich mir meiner eigenen Hirtenbedürftigkeit, meiner Führungsbedürftigkeit bewusst bleibe. Alle geistliche Vollmacht entsteht immer aus der Einsicht in die eigene Hirtenbedürftigkeit, die eigene Führungsbedürftigkeit. Wer sich nie den Weg zeigen lässt, wird nie die Vollmacht haben, ihn anderen zu weisen. Und das gilt auch, wenn ich Vater oder Mutter bin. Ich bin in meinem Leben schon sehr oft an Grenzen gestoßen, an berufliche Grenzen, an Grenzen in meiner Führungsaufgabe, an Grenzen in Ehe und Familie. Das ist etwas sehr Normales. Das ist bei Ihnen auch nicht anders. Und ich bin dankbar, dass es immer wieder Hirtenmenschen gab und ich Hirtenmenschen gefunden habe und auch gesucht habe, die mich gesehen haben und die besser als ich selber verstanden haben, was ich brauche. Wir brauchen Menschen, die besser verstehen als wir selbst, was wir brauchen. Wir verstehen es nicht, was wir brauchen, weil unsere Sinne nach außen gerichtet sind. All unsere Sinne gehen nach außen, wir sehen uns selber nicht. Wir brauchen Menschen, die uns von außen sehen und die besser verstehen als wir selbst, was wir brauchen. So wie der Herr Bauer, der Hirte, seine Schafe sieht und besser weiß als diese Schafe, was sie brauchen. Aber auch ganz unabhängig davon, ob sie Führungsaufgaben haben oder nicht. Wer sich seiner Hirten- und Führungsbedürftigkeit bewusst bleibt, der lässt sich beraten, der lässt sich kritisieren, der lässt sich korrigieren, führen und der findet genau so immer wieder grüne Aue, frisches Wasser und rechte Straße. Ein zweiter Punkt. Wir brauchen einen Glauben, der für Freude und für Leid taugt. Wir brauchen einen Glauben, der für Freude und für Leid taugt. Wir haben im ersten Punkt gefragt, was dieser Psalm über uns Menschen aussagt. Im zweiten Punkt will ich fragen, was dieser Psalm über Gott aussagt. Und da mache ich zwei Beobachtungen. Der gute Hirte, der führt mich auf grüne Aue, ans frische Wasser, auf rechter Straße. Hier ist von einem Hirten die Rede, der seine Schafe gut versorgt und der sie schützt. Gott wird hier aber nicht nur als der gute Hirt beschrieben, sondern, ich habe es erwähnt, auch als der gute Wirt. Ein Wirt, der einen Tisch bereitet, der voll einschenkt. Wir haben es mit einem beschenkenden Gott zu tun, der unser Leben zu einem Fest machen möchte und der möchte, dass wir volle Genüge haben, so wie es in dieser Geschichte vom guten Hirten in Johannes 10 denn auch heißt. Aber gleichzeitig ist hier auch davon die Rede, dass dieser Hirte uns mit seinem Stecken und Stab tröstet, wenn wir durch das Tal des Todesschattens wandern. Was Luther hat mit diesem finsteren Tal übersetzt hat, da steht im Hebräischen ein Wort, das wörtlich übersetzt bedeutet Tal des Todesschattens. Da ist nicht nur von einer mehr oder weniger schlimmen Lebenskrise die Rede, da ist vom Sterben die Rede, bei dem ich den Trost des guten Hirten erfahre. Das bedeutet, dass uns dieser Hirte
auf diesem letzten Weg unseres Lebens tröstet. Es bedeutet aber auch, dass er uns vor diesem letzten Weg nicht bewahrt. Und auch dieser gute Wirt bereitet uns zwar einen reich gedeckten Tisch, aber er deckt diesen Tisch im Angesicht unserer Bedränger und unserer Bedrängnisse. Vielleicht steckt dahinter eine ganz konkrete Erfahrung aus dem Leben Davids, vielleicht auf der Flucht vor Saul, wir wissen das nicht, dass ihm da vielleicht einer den Tisch gedeckt hat, als er am Leben verzagte. Wie dem auch sei, Gott ist hier ein Gastwirt, ein Kellner, ein Barkeeper, der voll einschenkt, der mich aus der Fülle heraus versorgt. Aber er löst die Bedränger und die Bedrängnisse meines Lebens nicht einfach in Luft auf. Der pustet die nicht einfach weg, sondern ich sitze da vor einem reich gedeckten Tisch. Aber da sind die Bedränger und da sind die Bedrängnisse meines Lebens. Die bleiben. Gott schenkt uns überfließendes Leben in Anbetracht unerlöster und unvollkommener Verhältnisse. Überfließendes Leben. Und gleichzeitig unerlöst in unvollkommene Verhältnisse. Mir ist diese doppelte Betrachtung sehr wichtig, weil beides zusammengehört und wir immer wieder geneigt sind, diese Spannung einseitig aufzulösen. Unser Leben mit dem guten Hirten ist niemals nur Kreuz und Elende, ist niemals nur Not und Kummer, sondern unser Leben ist voller grüner Auen, voll frischen Wassers und guter Straßen. Und allein schon die Schönheit dieses Vormittags ist ein Beweis dafür. Es ist wunderschön hier, wollte ich Ihnen mal sagen, liebe Schwestern. Wunderschön. Wir sollten das Leben nicht schlechter machen, als es ist. Eine depressive und pessimistische Betrachtung des Lebens ist nicht allein deshalb geistlicher, weil sie Kreuz und Elende nicht aus den Augen verliert. Es gibt aber auch das andere. Die Verdrängung des Todesschattens und die Verdrängung der Bedränger und der Bedrängnisse unseres Lebens im Namen einer Theologie, die sich schon jetzt von den Realitäten dieser noch unerlösten Welt verabschiedet und Gott nur noch in der Form einer realitätsentrückten Frömmigkeit begegnet. Ich mache mir momentan ehrlich gesagt weniger Sorgen um die Gottesbeziehung unserer jungen Menschen, unserer Studierenden in Bad Liebenzell und anderswo, Menschen mit einer tiefen Frömmigkeit, mit einer herzlichen Jesusliebe, ein großes Fest. Ich mache mir ehrlich gesagt mehr Sorgen um den Weltbezug, unserer Gemeinde. Beschäftigen wir uns noch mit den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen und Realitäten in unserem Land und in dieser Welt? Sind wir noch bereit, Verantwortung zu übernehmen in diesen gigantischen Umbrüchen der Gegenwart? Gibt es Menschen, die bereit sind, Bürgermeister zu werden? In Stadträte, Gemeinderäte, Landräten reinzugehen? Die bereit sind, in den Verantwortungsebenen Verantwortung zu übernehmen? Das macht mir mehr Sorgen. Komischerweise, ich bin aufgewachsen in einer hochpolitischen Epoche, wo man immer wieder an die Gottesbeziehung erinnert hat. Heute erlebe ich eine Generation tiefer Frömmigkeit, wo ich, komischerweise, hätte ich mir nie träumen lassen, an die Weltbeziehung unseres Lebens erinnern muss. Die jeweiligen Sichtweisen mögen mit verschiedenen Charaktertypen zusammenhängen. Die einen sehen das Glas immer eher als halb leer und vielleicht sogar fast leer und singen dann eher Klagelieder in Moll. Und die anderen, die sehen es immer mehr halb voll, vielleicht sogar schon ganz voll und singen Lobpreislieder in Dur. Und diese unterschiedlichen Sichtweisen, die mögen auch mit Frömmigkeitstypen zu tun haben, die eine lange theologiegeschichtliche Tradition haben. Der Beter von Psalm 23, der hält Freud und Leid, der hält beide Dimensionen unseres Lebens zusammen. Und wir müssen beides zusammenhalten. Sonst gehen wir entweder an der Schönheit Gottes oder am Trost Gottes vorbei. Sonst werde ich nicht begreifen, dass der Trost im Sterben die stärkste Form irdischen Glücks ist. Der Trost im Sterben ist die stärkste Form irdischen Glücks. Da, wo ich getrost und versöhnt mit Gott, versöhnt mit Menschen und versöhnt mit mir selber sterben kann, durch dieses Tal des Todesschattens gehen kann, da erlebe ich das größte Glück, das ich haben kann. Versöhnt mit Gott, versöhnt mit Menschen und versöhnt mit mir selber in die Ewigkeit zu gehen, ist das tiefste Glück, das wir Menschen erleben können. Und umgekehrt gilt aber auch, da wo ich keinen Sinn mehr habe für die Schönheit der grünen Auen, die lebensspendende Kraft frischen Wassers und den Segen der rechten Straße, da verpasse ich vielleicht das irdische Leben vor lauter Klage über die Not der Welt. Gott ist beides, der Segen im Leben und der Trost im Sterben, und wir leben, weil Gott es will. Und, oh ja, ich sage es auch sehr bewusst, wir sterben einmal, weil Gott es will. Martin Luther hat einmal gesagt, ich esse, was ich mag und sterbe, wann Gott will. Wusste ich immer gut, sich an Luther zu halten. Ich esse, was ich mag und sterbe, wann Gott will. Mir begegnen oft Menschen, und es sind nicht nur junge Menschen, die einer Teenager-Theologie anhängen, die nicht lebenstauglich, nicht krisentauglich und auch nicht Theodizee-tauglich ist. Theodizee-tauglich meine ich, da geht es um diese Frage, warum lässt Gottes Leid in dieser Welt zu? Mit dieser Frage müssen wir umgehen. Das ist die tiefste Frage des christlichen Glaubens. Und unser Glaube muss mit dieser Frage umgehen können. Im Psalm 23 begegnen wir nicht nur einem guten Hirten, der eine kuschelige Geborgenheit bietet und uns vor den harten Realitäten dieser Welt bewahren würde. Nein, hier begegnet uns ein Hirte, der seine Schafe immer begleitet und überall hin, sogar bis ins Tal des Todesschattens, aber eben auch dorthin. Gott schlägt und heilet Wunden, hat vorher Schwester Regine Mohr gesagt. Gott schlägt und heilet Wunden. Das ist der Punkt. Gott tut beides. Gott sei Dank. Und exakt das begegnet uns auch in der Auslegung dieses Psalms durch Jesus selbst in Johannes 10. Da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Und man konnte als Hörer dieser Predigt von Jesus gar nicht anders als am Psalm 23 zu denken. Und dann fährt er vor, der gute Hirte. Und das steht eben nicht im Psalm 23. Jesus sagt, der gute Hirte, der lässt sein Leben für die Schafe. Und Jesus vertieft diesen Psalm in einer Art und Weise, wie es unerhört war für seine Hörer in Israel, wie man es nicht kannte. Der gute Hirte, der leidet nicht nur auf grüne Aue zum frischen Wasser auf rechter Straße, der lässt sein Leben für die Schafe, weil da eine Schulddimension in den Blick kommt, wie sie Israel vor Jesus noch nicht gesehen hat, noch nicht sehen konnte, noch nicht kannte. Dieser gute Hirte, der liefert nicht nur Geborgenheit, nicht nur Sicherheit und Führung, dieser gute Hirte liefert Vergebung, aber nur so, dass er sein Leben lässt für die Schafe, dass er stirbt für ihre Schuld, damit sie nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, einmal ins Hause des Herrn zurückkehren können. Damit verliert dieser Psalm etwas von seiner Süßlichkeit und Kuscheligkeit, aber er gewinnt damit eine Tiefe, die man eben nur im Licht des Kreuzes versteht. Und darum geht es auch in unserem Glauben. Wenn wir nur an einen lieben Gott glauben, der seine Schäfchen immer und überall behüten, beschützen und auf geebneten Wegen führen soll, dann glauben wir an einen Schutzgötzen. An einen Schutzgötzen, aber nicht an den Vater des Gekreuzigten. Gott bereitet uns nicht den Tisch unter Ausblendung unserer Feinde, sondern im Angesicht unserer Feinde und im Angesicht der oft schwierigen Verhältnisse unseres Lebens. Er bereitet den Tisch im Angesicht unserer Schuld. Und wir müssen das aushalten, in dieser Spannung leben zu können. Wir treffen den guten Hirten nicht nur auf idyllischen Auen und sprudelnden Bächen, wir begegnen ihm auch unter dem Kreuz, unter seinem und unter unserem. Entweder unser Glaube taugt etwas auf den Intensivstationen, in den Gefängnissen, in den Hospizen und an den offenen Gräbern, oder er ist untauglich. Aber auch das andere gilt. Entweder unser Glaube hat eine lebensverändernde, alltagsrelevante und hoffnungsspendende Kraft für das Leben im Hier und Jetzt, oder er macht krank und depressiv. Deshalb beide Dimensionen, die Freude und das Leid zusammenhalten, damit der Glaube in unser Leben nicht auseinanderfällt. In diesem Psalm begegnet Gott uns nicht als allumfassender Problemlöser, aber als mein guter Hirt, der mit mir geht durch die manchmal harten Herausforderungen des Lebens und der mitten in Krisen, Leid und Schwierigkeiten uns immer wieder grüne Auen zeigt und uns zum frischen Wasser führt. Wenn wir einen kitschigen Hirten für einen unreifen glauben wollen, dann sind wir hier falsch. Wenn wir einen Hirten brauchen, mit dem wir leben und mit dem wir sterben können, dann sind wir hier genau richtig. Nein, drittes und letztes, wir sind geführte Menschen. Wir sind geführte Menschen. Das Hirtenbild macht von vorne bis hinten deutlich, dass wir geführte Menschen sind, das Thema dieses Vormittags. Wenn wir unser Leben als von Gott geführt betrachten können, dann bekommen wir einen neuen Blick für die schwierigen Wegstrecken unseres Lebens. Dann begreifen wir, dass diese Wegstrecken der Hand Gottes nicht entzogen waren und auch nicht entzogen sind. Egal mit welchen Herausforderungen Sie heute Morgen hier sitzen, mit welchen Gefühlen Sie hier sitzen, nach dem Motto, nach mir schaut Gott nicht mehr, mich sieht er nicht mehr, mich hat er vergessen. Vergessen Sie es, das sind nur Gefühle, nur Eindrücke. Wir bekommen im Licht dieses Psalms eine neue Sicht für unser Leben, auch die schwierigen Wegstrecken unseres Lebens, und sei es die letzte Wegstrecke durch das Tal des Todes, ist diesem Gott nicht entzogen. Es ist anders. Diese Wegstrecken, die sind ein Teil der Führungen Gottes. Wir werden möglicherweise nicht immer den tiefsten Sinn dieser Wege verstehen, aber manchmal begreifen wir, dass diese Wegstrecken nötig waren und nötig sind, um uns auf etwas vorzubereiten, um uns lebenstüchtig und leidensfähig zu halten. Es ist nicht entscheidend, dass wir ein schönes Leben haben. Entscheidend ist, dass wir ein geführtes Leben haben. Ich weiß sehr gut, dass das ein ganz riskanter Satz ist. Und ich bitte Sie, mich nicht falsch zu verstehen. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie ein schönes Leben haben. Ich wünsche Ihnen ein gesundes und gesegnetes neues Jahr. Und wünsche, dass das gut wird in Ihrem Leben. Aber Jesus sagt, was hilfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an seiner Seele? Was hilft es einem Menschen, wenn er ein schönes Leben hat und Schaden nimmt an seiner Seele? Wer aber Jesus nachfolgt, in guten wie in schweren Tagen, auf guten wie auf schweren Wegen, der ist ein geführter Mensch, der dort ankommt, wo er erwartet wird. Wenn ich aber mein Leben in dieser ganz umfassenden Weise als geführt betrachten kann, dann verlieren auch diese schwierigen Lebensentscheidungen ihre Dramatik. Wir erleben ja unser Leben so oft als ein großes Labyrinth, wo ich ständig Entscheidungen treffen muss, ohne zu wissen, ob der Weg, für den ich mich entscheide, sich als Sackgasse erweist oder nicht. Und wir leben dann mit der Angst, dass wir eine falsche Entscheidung treffen könnten und dass wir uns mit einer falschen Entscheidung das Lebensglück verriegeln könnten und es nie wieder korrigiert werden könnte und ich durch eine falsche Entscheidung auf eine ganz falsche Lebensspur gerate. Dieser Psalm hat eine ganz andere Perspektive und er soll uns unendlich entspannen. Wer sich dem guten Hirten anvertraut, der darf sich in allen notwendigen Lebensentscheidungen als geführt begreifen. Der muss nicht mehr an den Wegkreuzungen des Lebens vor Angst verzweifeln, ob er sich möglicherweise falsch entscheidet, wenn er jetzt statt Mathematik Maschinenbau studiert. Oder wenn sie nicht Krankenschwester oder er Krankenpfleger wird, sondern, was weiß ich, Gaswasserheizungselektriker. Das sind nicht die Grundentscheidungen unseres Lebens. Wir werden uns weder mit dem einen noch mit dem anderen das Lebensglück erwerben oder verriegeln. Der muss nicht mehr verzweifeln, sondern der wird entscheiden. Der kann auf einmal mutig entscheiden. Der kann fröhlich entscheiden, weil er weiß, ganz egal wie die Entscheidung ausfällt, er darf wissen, dass der gute Hirte mich in jedem Fall auf gute Straße, auf rechte Straße, auf frische Aue und zum frischen Wasser führt. Und selbst wenn ich durch die dunklen Täler muss, durch meine Entscheidung, ist er immer noch da, wird auch dann nicht von meiner Seite weichen. Wenn wir uns in unseren Lebensentscheidungen Gott anvertrauen und dann mutig Entscheidungen treffen, dann kann es so oder so gehen. Ja. Aber es wird immer so sein, dass Gutes und Barmherzigkeit uns folgen werden ein Leben lang. Und es wird immer so sein, dass wir an Gottes Hand immer zurückkehren werden in sein Haus, ins Haus des Herrn in Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns beten. Du guter Hirte, du gute Hirte, wir sind deiner Führung bedürftig. Wir kommen wieder neu zu dir, weil wir das zu oft vergessen, uns zu oft selber zu viel zutrauen und dir zu wenig zutrauen. Wir sind deiner Führung bedürftig, deiner Leitung bedürftig und wir wollen neu kommen und dich bitten, übernimm die Regie, da wo wir uns selber zu den Regisseuren unseres Lebens gemacht haben. Du stärkst uns das Vertrauen, dass wir eben nicht nur auf den schönen Höhenwegen von dir geleitet werden, sondern auch durch die tiefen Täler. Und wir wollen neu lernen, dass das zu unserem Besten dient, dass du uns ausrüstest, vorbereitest, stark machst, widerstandsfähig machst. Und wir wollen neu lernen und begreifen, dass wir geführte Menschen sind, auch in den Rätseln unseres Lebens, auf den dunklen Wegen unseres Lebens. Wir geführte Menschen sind. Und dass du das Ziel unseres Lebens im Blick hast, das wir oft nicht sehen können. Segne uns in diesem neuen Jahr als deine Schafe, die eine Gemeinde bilden, und führe uns immer wieder neu auf rechter Straße, um deines Namens willen. Amen.